Psyche um Hilfe ruft.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Kopfkino. Wir lassen Betroffene psychischer Erkrankungen zu Wort kommen, aber auch Angehörige, helfende Menschen, Fachleute. Und wir, das sind Matthias und
Julian,
als Ehrenamtler beim Verein Gender Inspiration e.V. Heute haben wir unsere 13. Folge in Arbeit und wir haben eine ganz besondere Person zu Gast, die uns zumindest auf YouTube nämlich zu einer größeren Reichweite verhilft. Sie übersetzt unsere Podcast-Folgen seit Beginn in Gebärdensprache. Und es handelt sich um Melanie, die arbeitet seit 15 Jahren als selbstständige Gebärdensprachdolmetscherin. So heißt dieses Wortmonster, die Berufsbezeichnung. Und sie tut das in der deutschen Gebärdensprache. Herzlich willkommen, Melanie.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, wir haben dich eingeladen, erstens, weil es an der Zeit ist, weil du einfach schon so viel für uns machst mit deiner ganzen Übersetzungsarbeit unserer Podcast-Folgen. Aber auch, weil in unserem Podcast heute das Thema Gehörlosigkeit als Behinderung Fragezeichen eine Rolle spielen soll. Und durch deine ganzen Kontakte mit gehörlosen Menschen, Erfahrungen, kannst du uns dazu einiges sagen.
Ja.
Ich gebe mal den Satz in den Anfang rein. Gehörlose, so hast du mir das am Telefon gesagt, betrachten sich nicht als behindert, sondern als mit einer Barriere versehen.
Genau.
Ist das eine durchgängige Selbsteinschätzung?
Durchgängig ist es nicht. Es ist natürlich auch bei manchen tauben Menschen oder gehörlosen Menschen, also beide Wörter werden halt benutzt, dass halt bei manchen Menschen einfach auch das Wort Behinderung ganz fest verankert ist, weil sie damit groß geworden sind. Und aber andere gehörlose oder taube Menschen dann mittlerweile schon sagen, nee, es ist keine Behinderung, sondern wir sind gesund wie jeder andere Menschen auch. Wir können nur nicht hören.
Da ploppen mir zwei Fragen auf. Das gibt natürlich den Unterschied zwischen ich bin so geboren, kenne es nicht anders. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Menschen das viel schneller in ihr Leben integriert bekommen, weil es einfach so ist. Oder ich werde krank, verliere mein Gehör oder durch einen Unfall oder wie auch immer, muss mich damit überhaupt zu irgendeinem Punkt, an irgendeinem Punkt meines Lebens neu arrangieren.
Spätertaubte.
Da gibt es ja alle möglichen, das kann ja auch in der Kindheit durchaus passieren, ne? Aber man sagt trotzdem spätertaubt, weil es nicht von Geburt an ist. Ist das so?
Nee, das ist dann, also es kommt dann schon drauf an, wenn es so im, also irgendwann im Leben so ist, durch eine Krankheit oder durch Unfall oder so, ne, dass man dann halt spätertaubt. Aber wenn das jetzt so im Kindesalter noch ist, dann sagen die meisten Menschen einfach so, ja, ne, ich bin zwar hörend geboren, aber kurz danach dann gehörlos.
Und könntest du das so unterstützen? Ich habe das gerade einfach als Theorie aufgestellt.
Ja.
Ich stelle mir das so vor, dass wenn ich damit geboren werde, dass ich viel schneller die Chance habe, das in mein Leben zu integrieren. Kann man das pauschal
man
sagen?
Man hat schneller die Chance, ganz klar. Aber das Ding ist, kommt natürlich auch immer auf die Lebensumstände an. Ne? Mhm. Und in vielen Familien ist es einfach nicht so gegeben, dass es dann doch nicht normal in Anführungszeichen ist, weil viele Familien einfach komplett überfordert sind. Und halt auch, weil es in der Gesellschaft ja nicht als normal angesehen wird, dadurch einfach unglaublich viele Barrieren entstehen. Und das Problem ist dann halt auch die Findung für einen selber. Ne? Also das ist dann wirklich das Problem.
Und es gibt ja auch, so habe ich das Bild ich mir einmal gehört, ist das überhaupt möglich, dass es Fälle gibt, wo man das bei Kindern gar nicht direkt feststellt, wo es erst später den Eltern überhaupt auffällt, dass das Kind möglicherweise gar nicht,
okay. Das tatsächlich sehr oft, weil einfach, also ne, am Anfang ist es dann so, also mittlerweile ist es ja, dass nach der Geburt auch die Hörtests sofort gemacht werden, aber da wird es natürlich dann meistens diagnostiziert, wenn es jetzt aber nicht diagnostiziert wird und ganz oft dann später erst im Kindheitsverlauf diagnostiziert wird, dann ist es so, dass meistens die Kinder einfach als ruhig betitelt werden. Mhm. Ne? Oder man hat es halt einfach wirklich nicht mitbekommen.
Sie können es ja auch nicht äußern zu einem gewissen Zeitpunkt ihres Lebens. Ne? Können ja auch nicht sagen, ich höre dich gerade nicht.
Ja, genau. Ne? Weil sie ja auch einfach, die haben ja den Gegensatz auch einfach nicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja.
Um das auch nochmal klar zu haben, also sehr spät ertaubende, sprich ältere Menschen, wo es einfach aufhört, die würde man in diese Gruppe aber nicht mehr unbedingt reinrechnen? Oder würdest du sagen, da gibt es auch viele Fälle, die noch zum Beispiel die Gebärdensprache erlernen im hohen Alter, um sich noch weiter mitteilen
ja,
zu können?
Ja, sehr viele.
Tatsächlich.
Also wirklich auch, wenn dann, sagen wir jetzt mal, eine Person ist 40, 50 Jahre alt und ertaubt.
Entschuldigung,
ja.
Frechheit.
Okay, 60.
Nein, nicht.
Und ertaubt dann ist es so, dass man auf einmal merkt, man hat überhaupt gar kein Kommunikationsmittel mehr. So, und man ist natürlich dann der deutschen Schriftsprache mächtig und versucht, darüber Wege zu finden, aber man muss dann tatsächlich eigentlich in den sauren Apfel beißen und dann die Gebärdensprache lernen, damit man sich einfach noch mitteilen kann oder damit auch das Umfeld weiter mit einem kommunizieren kann.
Also mein Älterwerden zeigt sich jetzt zum Beispiel schon an diesem interessanten Umstand, dass ich diesen Blog hier eingeleitet habe mit der Plop, mal mir zwei Fragen offen, die zweite weiß ich schon gar nicht mehr. Ist so auch interessant. War irgendwas mit Hören, glaube ich. Aufhören. Ja, also das, du hast es auch, finde ich, ganz gut schon angetitscht, diese Barrieren, die im Alltag auftauchen, verglichen mit anderen Einschränkungen, ist das ja auch für mich unglaublich schwer wahrzunehmen, ob mein neben mir sitzender Mensch jetzt hört oder nicht. Ne?
Also, kann man nicht.
Jetzt weiß ich die zweite Frage wieder. Mhm. Unterscheiden wir wirklich nur in komplett taub und hörend oder haben wir auch diese Fälle, wo das Hören so eingeschränkt ist, dass aber trotzdem eine Verständigung über die Gebärdensprache dann nötig wird?
Es gibt verschiedene Arten. Also es ist zum Beispiel auch, wenn einfach nur, wenn man schwerhörig ist, da ist dann auch die Gebärdensprache, wird auch in Einsatz gebracht. Wenn aber zum Beispiel auch in verschiedenen Einrichtungen Kinder oder Jugendliche, wenn die hören können, aber nicht sprechen können, wird auch die Gebärdensprache benutzt. Das ist dann aber die lautsprachbegleitende Mutismus. Gebärde. Genau, das ist dann aber die lautsprachbegleitende Gebärde, LBG. Und bei tauben Menschen wird die DGS, die deutsche Gebärdensprache, benutzt.
Das sind unterschiedliche, die sehen anders aus.
Genau, also bei der LBG orientieren wir uns an der deutschen Schriftsprachgrammatik und bei der deutschen Gebärdensprache, die hat eine eigenständige Grammatik.
Du hast mir am Telefon einen ganz für mich persönlich sehr interessanten Punkt genannt. Da ging es um Humor und so weiter in der Sprache, in der Gebärdensprache. Es ist ja eine sehr emotionale Sprache, glaube ich auch, weil sie sehr schnell auf den Punkt kommen muss. Ne? Also weil sie mit deiner Mimik und mit allem unterstützt wird. Und da fiel mir ein, einmal hast du gesagt, was ich auch total nachvollziehen kann, dass im Alltag viele Menschen ein Gesicht aufsetzen, was für Nichthörende wohl sehr verstörend sein muss, weil sie schlecht gelaunt aussehen. Und das Zweite fand ich auch sehr spannend, du hast gesagt, es gibt keinen Sarkasmus.
Richtig.
In dieser Sprache.
Also es gibt sehr viel Humor und sehr viele Witze, auf jeden Fall, aber den unterschwänglichen Sarkasmus gibt es nicht in der Gesellschaft.
Sind gehörlose Menschen also einfach freundlicher als alle anderen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Gefällt mir total gut.
Das ist mein Bild. Ohne das verniedlichen zu wollen, ne?
Ja, also, nee, absolut.
Sie sagen wahrscheinlich da nicht Arschgeige, sondern Gesäßvioline.
Nee, das geht tatsächlich nicht, weil die gehörlosen Menschen, die sind direkter. Und das ist für uns hörende Menschen in unserer hörenden Kultur ganz oft ganz befremdlich. Und dadurch entsteht das Bild, dass Gehörlose ganz oft gar nicht so freundlich sind.
Ah, also so wie die Hamburger.
Das ist die Diskrepanz, genau, richtig. Weil das Ding ist eher bei den...
Wie kommst du denn jetzt da drauf?
Was ist jetzt da los? Ich liebe Hamburg, aber die sind auch sehr direkt.
Ja, ne? Wenn sie was sagen, sind sie auch mal direkt.
Du hast ja, richtig. Ne? Das Ding ist, man muss sich halt vorstellen, die Gebärdensprache ist die visuelle Sprache. Und wenn ich jetzt über eine andere Person spreche oder sage zum Beispiel, die Person da drüben hat einen schönen Pulli an, dann zeige ich mit dem Finger auf die Person.
Direkt.
So, was machen wir in der Lautsprache? Das gehört sich nicht. Das macht man nicht. Man zeigt nicht mit nackten Fingern auf angezogene Leute. Kennt man ja diesen alten Spruch.
Oh, und da gibt es ja Mama schon gesagt.
So. Ja. Meine Mama hat auch nicht gezeigt.
So ist es aber sehr, sehr viel. Es wird einfach sehr direkt gesprochen. Das ist aber gar nichts, was man irgendwie nur betiteln kann mit gut oder schlecht. Überhaupt nicht. Es ist ganz neutral gehalten. Es ist einfach eine Form, ein Stilmittel der Sprache.
Also ich übersetze mal für mich, weil ich in diesem Bild dieser Freundlichkeit mich ganz gut eingerichtet habe. Ich finde ja sogar, dass eine gewisse Direktheit, die genau wie du sagst, nicht böse ist, sondern einfach nur direkt ist, eigentlich ja auch viel freundlicher ist, weil man weiß, woran man ist. Hinterfotzigkeit gibt es nicht.
So,
ich muss sagen, was ich sagen möchte und das muss ich auch komprimiert machen, weil ich gar nicht die Zeit habe, 20 Minuten rumzugestikulieren, sondern ich möchte es jetzt auf den Punkt bringen und dadurch weiß natürlich mein Gegenüber auch viel schneller, was Sache ist. Könnte ich mir für die Sprechenden auch manchmal sehr gut vorstellen.
Auf jeden Fall. Also es ist sehr oft auch für die gehörlosen Menschen wirklich unglaublich anstrengend, wenn jetzt jemand super viele lange Sätze spricht und was wir so typisch bei uns in der Lautsprache als Stilmittel benutzen, einfach 10 Kommatas in einen Satz zu packen, damit es sich irgendwie schöner anhört. Und eigentlich ist die Aussage, sind 4 Wörter, wir ummanteln das aber mit 20 Wörtern, ist das ganz oft für die tauben Menschen echt absolut verwirrend und hart einfach nachzuvollziehen tatsächlich, ja.
Da würde ich allerdings noch reingeben, wir dürfen nicht unterschätzen, dass Sprechen eine Art des Modellierens der Gedanken ist. Also ich glaube, ich schätze das so ein, die Gebärdensprache schicke ich raus, wenn ich mir ziemlich klar bin, was ich sagen möchte. Und ich selber bin zum Beispiel ein Vielsprecher und ich merke dabei, wie durch diese Außenschleife ich rede und höre das, was ich rede, dann noch nachmodellieren kann, worauf ich eigentlich hinaus will. Das ist auch für mein Gegenüber manchmal stressig. Aber ich glaube, es geht nicht nur darum zu unterscheiden, die Sprechenden, sagen wir mal, kommen nicht zum Punkt, weil sie nicht so denken, sondern sie benutzen dieses Sprechen ja auch. Die Sprechenden und Hörenden, ich sage mal Sprechenden, die Hörenden benutzen diese Schleife eben auch, um sich zu hören, um drauf zu kommen, was sie sagen wollen. Also Leute, die das schaffen, sehr essentiell zu reden, sehr fertige Gedanken zu platzieren, sind ja auch selten.
Richtig, aber auch bei den gehörlosen Menschen ist es auch so. Also ne, die haben ja auch, während sie gebärden, haben sie natürlich auch dann noch Gedanken und vervollständigen die Sätze oder fügen noch was hinzu oder so. Das ist auch ganz... Also da ist kein Unterschied. Das ist schon das Gleiche auch.
Du hast auch deswegen eine sehr intensive Verbindung zu uns. Ich sage das mal nach draußen. Ich sehe dich heute zum ersten Mal in echt. Ich habe dich schon ganz oft auf dem Bildschirm gesehen, aber ich habe dich jetzt das erste Mal wirklich getroffen. Freue mich sehr darüber. Hast eine sehr intensive Verbindung zu uns, weil du auch immer aushalten musst, dass wir nicht zum Punkt kommen. Vor allen Dingen ich nicht. Der Julian sagt meistens weniger. Und hast dadurch auch oft schon aushalten müssen und das freundlicherweise gemacht, dass unsere Folgen länger sind als die angekündigten 15 Minuten. Ich leite nun über zu folgendem Punkt. Wenn man uns von außen mehr Mittel zur Verfügung stellen könnte, dann wäre es natürlich möglich, viel mehr interessante, längeren Folgen mit deiner wunderbaren Übersetzung zu machen. Und alle, die das jetzt hören, wollen natürlich wissen, wo und wie sie spenden können. Und das könnt ihr sehr gut über unsere Homepage machen.
Die Arbeit unseres Vereins Gender Inspiration könnt ihr über PayPal oder mit einer Überweisung unterstützen. Informationen hierzu findet ihr auf unserer Website www.gender-inspiration.de. Vielen Dank für euren Support.
Lieber Julian, ich würde dir gerne mal ein bisschen Platz machen.
Oh Gott.
Nein, du musst. Nein, ich meine es jetzt wirklich mal. Ich denke gerade darüber nach, dass ich oft sehr viel Raum nehme und vielleicht hast du Lust.
Also ich bin spannend am Zuhören und überlege die ganze Zeit, was ich denn für eine intelligente Frage stellen könnte mal an Melanie. Aber irgendwie...
Ihr seid natürlich auch ziemlich dicht aneinander, ne? Du machst das immer mit ihr, die Nachproduktion und...
Ja, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen.
Siehst das genau. Alles immer so direkt, ne?
Das stimmt, aber die Thematik ist für mich... auch, also du hast dich jetzt natürlich auch noch ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Melanie hat mir früher am Anfang auch ein paar Sachen natürlich erklärt. Aber es ist schwer jetzt für mich so eine richtige, also die mich wirklich auch selbst interessieren würde, weil ich glaube, ihr habt ja auch schon gerade eine Menge gesagt. Und
dann schlage ich vor, dass ich mal zurückspule zu dem Telefonat.
Ja, gerne.
Wenn du einverstanden bist, denn Melanie hatte noch gesagt, dass du so Übungen hast, die du Hörenden, Sprechenden mit auf den Weg geben möchtest. Ist dafür noch Platz? Schaffen wir das noch?
Da ist noch Platz für. Cool. Also was das Schöne ist, was ich ja gesagt hatte, ne, die Gebärdensprache ist eine direkte Sprache. Und eigentlich gibt es in der Gebärdensprache als solches keine richtige Verneinung. Also die Verneinung, die ich in der Gebärdensprache benutze als Dolmetscherin oder auch gehörlose taube Menschen, die ist quasi adaptiert von der hörenden Welt. Der Grundaufbau von der Gebärdensprache ist nicht mit Verneinung benetzt. Das ist dann wirklich, was eine schöne Übung für einen selber ist und was mit einem selber auch wirklich was macht, ist, dass ihr wirklich mal versucht, Verneinung wegzulassen in eurem Alltag. Also zum Beispiel, wir machen in der Lautsprache ganz typisch, doch, ein schönes Beispiel. Wenn wir jetzt mal rausgucken, was würdest du sagen, wie sieht der Himmel aus?
Düster, regnerisch, grau.
Wenn du es in einem Satz verfassen würdest.
Ich schaue aus dem Fenster und sehe, dass es leicht bewölkt ist, es regnet und die Stimmung ist gruselig.
So, jetzt war meine Einführung schon mal, das war zu hilfreich. Weil eigentlich ist es nämlich so, man sagt, die Sonne scheint heute nicht. Nicht. Verstehe. Da haben wir es wieder. So, wenn wir jetzt aber rausgucken, sagen, okay, heute sind Wolken am Himmel. Es wird vielleicht regnen. Alles klar. Ne? Also einfach mal versuchen, die Wörter nicht wegzulassen.
Alles nein, nicht.
Alles
und so
nein, nicht.
Also es geht einfach noch nicht mal es geht noch nicht mal darum, ich muss jetzt auf Teufel komm raus positiv denken oder so, sondern es geht einfach wirklich darum, diese Art Wort nicht zu benutzen. Und Richtig. Das wiederum beeinflusst dann mein Denken.
Richtig. Du hast ja gerade auch schon gesagt, ja, jetzt, dass ich das nicht dann benutze, genau. Kann man umwandeln.
Ja.
Ich werde in Zukunft das Wort nicht mehr benutzen.
Ja.
Da könnten jetzt aber einige Beziehungskonzepte scheitern. Bei den Männern zumindest.
Und wie geht's dir heute? Nein, das ist noch nicht mal sinnvoll.
Schatz, bring den Müll raus. Nein.
Ja, es ist tatsächlich also eine ganz einfache Sache. Ja. Mal versuchen, bewusst diese ganzen Verneinungsformen einfach wegzulassen. Und das macht was mit einem selber. Und,
total, ja. Für mich nochmal zum angenehm. Reindenken. Das heißt, also ich hatte im Kopf, es gibt doch bestimmt irgendeine Geste für Nein, nicht, aber du sagst.
Natürlich benutze ich.
Ja.
Du kannst dir die YouTube-Videos
Die Übersetzung angucken. Aus der...
Ne, das adaptiert, aber das ist ja quasi alles übergestülpt von der hörenden Welt. Die Grundform in der Gebärdensprache ist eigentlich so nicht aufgebaut.
Benennen, was ist und nicht, was nicht ist.
Richtig.
Wow, ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Obwohl ich es selber gesagt habe. Merkwürdig.
Ja, aber ich finde es...
Sollte uns das zu
denken geben. Also das war jetzt so mein Aha-Erlebnis für heute.
Ja. Also,
ich habe eine Aufgabe.
Mhm. Ja, das ist gut.
Ja.
Wir werden das umsetzen. Liebe Melanie, es war ganz besonders schön, dich hier zu haben.
Vielen lieben Dank.
Und wir möchten noch an unsere Hörgemeinde, die es hoffentlich mittlerweile gibt, dranhängen, dass bis zu der nächsten Folge ein bisschen Zeit ins Land gehen wird.
Ja, also wahrscheinlich wird erst der neue Podcast Anfang Januar ausgestrahlt. Also wir haben leider gerade mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen und wir sind ja nur ehrenamtlich tätig. Deswegen habt Nachsicht mit uns und wir sind bemüht, wieder schnell mit Neuem hinterherzukommen.
Ja, also wir bleiben dran, auch wenn ihr nichts von uns hörst. Wer sich bei uns melden möchte, tut das gerne. Wir freuen uns über Menschen, die wir kennenlernen dürfen und die wir einladen können. Soweit? Hast du noch ein Schlusswort, Melanie? Nein.
Alles super.
Soll ich nicht.
Okay. Ja, vielen Dank
nochmal. Okay.
Bis dann.
Bis dann. Juhu.